von Zeit zu Zeit mit Jan
und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid.
Ich traue mich heute mal was. Und zwar hast du mir doch mal vor nicht allzu langer Zeit ein Bier geschenkt.
Ja, ein Rauchbier.
Vor Rauchbieren habe ich immer sehr viel Angst, aber du hast bei diesem gesagt, dass der Rauch sich da so ganz gut einfindet. Also der wäre nicht so extrem.
Ja, der Rauch bei dem Rauchbier ist schon, das ist ein Bamberger Rauchbier. Mhm. Und die machen das ja seit Jahrhunderten, während wir den Altkanzler vom Wildwuchs, die machen das seit ein paar Monaten. Na, das heißt.
Boah, jetzt auch schon ein paar Jahren, ne?
Richtig, seit ein paar Jahren. Und die haben einen ganz anderen Anspruch wahrscheinlich an das Rauchbier Altkanzler gehabt, als die Bamberger. Die wollten da richtig einmal aufdrehen. Mhm. Na, sonst hätten sie es auch nicht Altkanzler genannt.
Das stimmt.
Die haben es ja offensichtlich auch inzwischen abgeschwächt. Na? Aber das Bamberger, das ist ganz, also das ist über Jahrhunderte, behaupte ich jetzt einfach mal, also jedenfalls über viele, viele Jahrzehnte gewachsen. Und es ist schon ein eindringliches Rauchbier. Mhm. Ja, aber es ist meiner Ansicht nach ein bisschen runder.
Es ist tatsächlich auch ein Märzen, also es ist nicht nur ein Rauchbier, das Rauchbier heißt ja, so wie ich es verstehe, wie ich es vom Whisky her kenne, da dürfte das ähnlich sein, dass sie Malz verwenden, der mit Rauch behandelt worden ist. Im Ursprünglichen wurde der Malz oder wurde die Keimung durch Rauch abgebrochen und nicht durch Hitze, sondern durch rauchige Hitze. Und dieser Rauch, der bleibt im Whisky und der bleibt auch im Bier enthalten. Das Ding ist einfach drin. Das kriegt man auch nicht wieder raus.
Ganz richtig, ja.
Und als Grundbier ist es eben ein Märzen. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, ist ein Märzen ein Bier aus März, also ganz kurz vor dem Maibock.
Wie der Name schon sagt.
Ist das Märzen eigentlich auch ein Bock?
Eigentlich nicht. Märzen ist eigentlich ein leichtes Bier.
Ein leichteres. Mh.
Und Märzen ist eben auch eins in der kalten Jahreszeit gebraut.
Genau.
Deshalb ein untergäriges.
Schon immer untergärig, weil sie mit der kalten Jahreszeit schon früh untergärige Biere herstellen konnten, weil der Herstellungsprozess kühl gehalten werden konnte.
Ja.
Das wurde im März getrunken und gut ist. Dann war das fast alle.
Frisch raus. Mhm. Ja. Das ist übrigens eine ganz große Bierfamilie, diese Märzen, diese untergärigen bayerischen Biere, da gibt es einige von.
Ja.
Helles gehört da auch zu. Das Bier, das ich heute habe, gehört da auch zu.
Du hast ein helles oder verweist du schon auf das, was wir noch nicht wissen?
Ich verweise schon auf das, was wir noch nicht wissen.
Ach so, ja.
Und wenn man die nicht filtert, dann sind es auch noch im Prinzip Zwickelbiere.
Ach, wunderbar.
Das sind diese alten, untergärigen bayerischen Biere, ja.
Ich gucke gerade in, es ist eine sehr dunkelbraune Flasche, aber ich glaube, es ist ein helleres Bier.
Brauchst auf jeden Fall ein Glas.
Ich habe ein Glas, keine Sorge. Okay. Ein großes Pintglas.
Das ist sehr gut. Großes Glas, wo alles reingeht. Das ist eine große Flasche, ne?
Ja, ich glaube, ein halber Liter mindestens. Doch, ja. Einfach nur ein halber Liter. Aber Bamberg finde ich ja tatsächlich spannend. Wir hatten letztes Mal oder einen der letzten Male auch schon mal Bamberg erwähnt, wenn ich mich recht entsinne, und überhaupt Bierfranken. Und dass das eigentlich mal eine Reise wert wäre. Und jetzt kommt Bierfranken zu mir. Das ist auch schon mal ganz gut.
Ja, richtig. Bierfranken kommt zu dir durch dieses Bier. Ja. Der Trick mit dem Rauchbier ist, du fängst kalt an, nicht allzu kalt, aber kalt.
Mhm.
Und je kälter das Bier ist, umso intensiver ist der Rauchgeschmack.
Oh, ah. So. Ich lasse es noch ein bisschen anwärmen.
Genau. Das ist aber richtig so. Du sollst zuerst, also das wenn du es profimäßig trinken möchtest, dann fängst du kalt an und hast den vollen Rauchgeschmack, hältst es aber im Pintglas, hast du jetzt ja, in der Hand.
Ja.
Und lässt es während des Trinkens schön warm werden. Das heißt, du trinkst es nicht schnell, dann lässt du es über Zimmertemperatur oder im Idealfall draußen in der Hitze warm werden. Also wärmer, also nicht brühwarm, ne? Aber wärmer werden. Und je wärmer es wird, umso mehr tritt der Rauchgeschmack nämlich in den Hintergrund, beziehungsweise wandelt sich in einen leckeren, malzigen Geschmack, der gerade bei dem Bamberger Rauchbier und deshalb bin ich so froh, es dir übereignen zu können, tatsächlich in eine malzige Süße übergeht.
Ach, da bin ich ja mal gespannt. Also jetzt bin ich echt neugierig und nicht mehr so ängstlich.
Ritz, da brauchst du nicht ängstlich zu. Und ganz am Schluss, da kommt es dir vor, weil nämlich dein Gaumen eine starke Erinnerung an das Rauchige hat, ganz am Schluss kommt es dir fast so vor, als ob du Malzbier trinkst. die letzten Schlucke.
Na super, das mache ich aber auch nicht so gern. Ich bin gespannt. Also es heißt übrigens echt, mit AE geschrieben, echt Schlenkerler Rauchbier. Märzen, darunter steht noch Gesgesch, komisch, Brauerei Heller in Bamberg. Mit so einem aufgedruckten Siegel, ist auch total sinnvoll. Und das Ganze ist eben so ein Pseudo-Pergament-Etikett. So ganz auf alt. Ja, 500 so Jahre mindestens.
So vergilbt, ne? Also mal, das fand ich, das sieht so aus wie vergilbte Tapete, wenn man einfach zu viel raucht in einem Raum, finde ich.
Ah, ja, natürlich. Das ist aber so Pergamentpapier, sowas, was ich so Elefantenpapier haben wir das früher immer genannt, hat ja schon sowas an sich Vergilbtes. Also ich weiß gar nicht, ob wenn ich früher Pergamentpapier geschöpft habe, ich glaube, da war der Vorgang ein Schöpfen, weil ich es irgendwie aus dem Wasser mit so einem Sieb hervorgezogen habe, dann hatte das ja auch immer sowas leicht Holziges und das ist jetzt hier so ein bisschen nachempfunden. Kann aber auch ein bisschen Rauch in der Luft sein.
Vielleicht irgendwie beides.
Ganz kurz noch zu dem uralten, der uralten Brautradition und dem sehr alt aussehenden Etikett. Mhm. Ich kenne das ja schon beim Whisky. Die berufen sich immer auf 200 Jahre Tradition, verschweigen dann aber, dass die Whisky-Distille 1823 mit der Legalisierung des Whisky-Destillierens aufmachte, 10 Jahre später pleite ging und 180 Jahre später wieder öffnete und sagte, uns gibt's schon 200 Jahre. Mit einer kleinen Pause. Also, deswegen bin ich hier ein bisschen vorsichtig, wenn die so auf alt machen, ob das auch echt ist. Aber ist mir egal, es geht mir ja ums Bier.
Also den fränkischen Brauern würde ich da schon vertrauen. Ja, ich glaube, da wird zuverlässig seit Hunderten von Jahren Bier gesoffen. Es wird vielleicht noch nicht so lange Untergäriges hergestellt. Aber ich glaube, die Brauereien haben schon eine sehr lange Tradition da. Ich glaube, denen geht es schon sehr lange sehr gut.
Das müssen wir unbedingt nochmal ausprobieren. Kommen wir nochmal später drauf zurück.
Ja.
Ja, dann. Was hast du denn jetzt? Jetzt bin ich ja neugierig.
Ja.
Achso, soll ich meins schon mal einschenken, damit es ein bisschen wärmt?
Ja, das mach doch ruhig mal.
Okay, dann lege ich hier schon mal los.
Also, ich habe etwas Neues im Regal entdeckt. Ich habe mich da an einen kleinen, sympathischen Hamburger Brauhaus, wage ich mich wieder, mit dem eigentlich im Prinzip alles so ein bisschen angefangen hat hier im Hamburger Kraftbereich, nämlich Ratsherrn.
Aha.
Und von Ratsherrn habe ich ein neues Produkt gefunden, Hamburg Lager.
Okay.
In einer durchsichtigen Flasche, durchsichtig sind die alle, also in einer Hellglasflasche.
Ja.
ein sehr, sehr helles Bier, also Hellglasflasche, sehr ungewöhnlich für Ratsherrn.
Hellglas wie Becks, also Becks Gold.
Ja, richtig. Ein weißes Glas wie Becks Gold, ja. Wenn ich mir das so anschaue, dann wollen die damit in den Sommerbereich, also an der Straße stehen und cornern, was ich ein bisschen seltsam finde, weil sie ja mit ihrem Helles bereits ein Bier für den Sommerbereich haben.
Mhm.
Ja, und jetzt haben sie einfach ein Hamburg Lager produziert und das ist für uns im Norden genauso untypisch.
Ist das auch eine Langhalsflasche, vermute ich?
Das ist eine Langhalsflasche, ja.
Besser zum Cornern.
Damit kann man ein bisschen besser cornern, das stimmt, das kann man ein bisschen eleganter halten, ne?
Mhm.
Ja. Es ist eine 4,0, also es ist sehr leicht. Lager muss nicht so leicht sein. Lager kann durchaus mehr Umdrehungen haben. Und Lager ist genau wie Helles eigentlich eine bayerische, ich will nicht sagen Erfindung, aber stimmt vermutlich. Es ist im süddeutschen Raum viel besser etabliert als hier bei uns. Seltsam, weil ich, wenn ich an Lager denke und wenn ich an Helles denke, denke ich aus der Fernsicht an quasi dasselbe Bier. Ich sehe da keinen, habe noch nie einen großen Unterschied zwischen Lager und Helles festgestellt.
Echt? Die Helles sollte eigentlich leichter sein.
Ja, das hast du völlig recht. Die Theorie besagt, Helles soll leichter sein und soll viel süffiger sein, also eher so ins Malz gehen, während das Lager Hopfen durchaus hat, aber im Ausgleich mit Malz, im Gegensatz zum Hellen, aber deutlich mehr Umdrehung. So, aber 4,0 weniger Umdrehung geht ja kaum, ne, beim untergärigen Bier.
Stimmt, ja.
So, und das finde ich sehr seltsam. Also Ratsherrn macht sich hier selber Konkurrenz. Das Etikett ist auch ganz merkwürdig einfallslos, so ein bisschen. Also da steht einfach tatsächlich nur drauf Ratsherrn, darüber der Ratsherrnkopf.
Mhm.
Also keine witzige Spielerei mit der Ratsherrnkrause, Halskrause. Das ist
Das ist ein Angriff gegen Holsten. Export und Lager sind doch das Gleiche, oder?
Ja, das kann man so sagen, ja.
Mhm. Und Holzenexport ist vielleicht heute kein Begriff mehr, aber das ist eine Instanz früher gewesen in Hamburg gegen das Astra-Pilz, hält Holzenexport. Und wenn die jetzt mit dem Lager ankommen und ein einfallsloses Etikett, ja, dann können sie doch nur Holzenkunden gewinnen wollen. Okay, Entschuldigung. Entschuldigung, war nicht ganz ernst gemeint.
Die armen Holzenkunden. Ich bin ein bisschen gemein. Ich weiß nicht, worauf sie damit hinaus wollen. Also entweder überrascht mich das total, ja, und davon gehe ich einfach raus. Ich glaube, das ist die totale Geschmacksexplosion. Anders kann ich mir gar nicht vorstellen. Das Helle von Ratzen kenne ich ja, ich glaube, du auch ganz gut.
Ja, ja.
Na, das ist ein gutes, süffiges, tolles, nettes, leckeres
Bier. Ich bin ja zum Pülliken übergegangen und finde das noch ein bisschen süffiger.
Ja, Pülliken ist ja von Veltins. Ja, Veltins ist auch ist zwar ein gesichtsloser Multi, aber
unter den gesichtslosen wirklich.
Multi noch der sympathischste, finde ich.
Und mit ein bisschen Gesicht.
Ja, die haben ein bisschen
Gesicht. Die heißen Veltins, ja.
Die heißen tatsächlich, sind im Familienbesitz, das ist richtig. Und die sind auch sehr experimentierfreudig. Was ich an Veltins sehr gut finde, dass sie da ganz offensiv experimentieren. Abseits vom Pilz und so.
Ja, also ganz offensiv experimentieren, das sind jetzt keine Crafter. Aber die machen eher Grevensteiner und die machen hier und da, die haben ein paar Versuche, aber nichts Extremes.
Richtig. Nein, ist es nicht extrem, aber sie haben eine eigene Kraftlinie aufgelegt. Und zwar unabhängig von der Hauptmarke. Das fand ich schon, mit einer anderen Flasche, mit einem anderen Design, mit einem anderen Gesicht, das fand ich schon gut.
Also erinnert mich an Radeberger.
Radeberger und ist das auch noch ganz anders angegangen.
Ja,
Braufaktor. Die sind da gleich voll rein. So. Ganz merkwürdig, so ein einfallsloses Ratzen. Aber ich schenke mir mal zu.
Ich hoffe, dass es nicht einfallslos schmeckt. Ja, aber ich erwarte beim Lager jetzt nicht, also ist das irgendwie gehopft oder so? Da steht nichts drauf, ne?
Nee. Und das heißt hier hinten vielleicht?
Denn wir hatten ja immer schon mal sowas wie Double Dry Hopped Lager. Wenn du eben nicht ein Pale Ale haben willst, sondern sagst, nee, dann gehen wir jetzt zum untergärigen Lager und machen da Hopfenexperimente. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Die untergärige Hefe ist im Brauprozess einfacher zu handhaben, habe ich mir angelesen. So dass du, wenn du keine Überraschungen oder Komplikationen haben willst, es eher mit untergäriger Hefe versuchst. Und deswegen, glaube ich, gibt es auch verstärkt die Versuche, jetzt nicht das Pale Ale oder das IPA wegzuschieben, aber die Hopfenexperimente eben auch mit dem Lager zu versuchen.
Ja, deine Argumentation kann ich sehr gut nachvollziehen. Tatsächlich diese obergärige Hefe, das ist ein komplizierter kleiner Bastard. Na, die untergärige, die sinkt ab und drödelt da unten rum.
Genau, die macht da irgendwas.
Tanzt da oben rum und macht Qualm und Rauch und blubbert und sonst was.
Ja,
das kann wohl sein, dass die da jetzt. Ich habe jetzt, während du gesprochen hast, mal auf das Rücketikett gesehen, aber außer launigen Ratsherrn-typischen Sprüchen wie der locker lässige Local Hero, unser Lieblingslagerbier, kann ich hier keine Angaben über das Grundkonzept entdecken. Die wollen einfach was Lockeres fürs Cornern. Das wollen die hier machen.
Unkompliziert. Ja. Unaufdringlich. Ja. Einfach so wegzischen. Bin ich mal gespannt, ob es auch im Geschmack einfallslos ist oder dann doch, das muss ja nicht, jetzt hopfenmäßig wird es dich nicht überraschen, aber es könnte vielleicht süffig sein oder einfach rund oder wie auch immer.
Wollen wir es mal angehen?
Ja. Ich trau mich.
Also.
Und du dich auch. Also
auf
dann,
das, was auf es wert ist.
Das, was es wert ist. Oh, Rauch.
Ein angenehm säuerlicher Grundgeruch, aber nichts Aufregendes.
Säuerlich im Geschmack, eigentlich leicht im Geschmack, also wirklich das Märzen. Ein bisschen malzig, aber der Rauch ist schon sehr. Ja, er ist nicht so penetrant wie zum Beispiel beim damaligen Altkanzler, das stimmt schon. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es sich entwickelt. Ich trinke in vielen kleinen Schlücken.
Ja, also der Trick ist, es muss wärmer werden. Das ist ganz einfach der Trick. Und ich finde das, halt, ich, ja, ich halte sehr viel von dem Bier und ich bin gespannt, wie es dir bekommt, welchen Eindruck es macht. Du kommst da natürlich von dem extremsten der extremen Rauchbier, dem Altkanzler. Ich habe hier ein sehr, ja, sehr, also ein anderes Adjektiv fällt mir ja nicht ein, leichtes Bier. Mhm. Das ist der erste Schluck, oder ich nehme hier volle Schlucke, und dann, das ist, unterscheidet sich schon sehr klar vom Hellen. Es ist nämlich viel, viel hopfiger als das Helle.
Okay, okay.
So. Aber es ist bei weitem nicht so rund wie ein Pilz. Ne? Also es ist ein starker, also es ist ein merkbarer Hopfen, aber es ist kein sehr hopfiger Hopfen. Also es ist ein extrem milder Hopfen. Im langweiligsten Hopfengrundgeschmack, den es gibt, dieses leicht fichtenhafte. Also,
ach so, schon ein leichtes Aroma, aber eher, ja, also nicht nur Bitterhopfen, aber eben eher so klassisch harzig ein bisschen. Nicht, genau. Also auf keinen Fall fruchtig.
Auf keinen Fall fruchtig. Mhm. Das ist, das wäre es dann allerdings auch schon. Also im Abgang ist dieses Bier, Ratsherrn, unser Lieblingslager zum an der Ecke stehen, im Abgang würde ich sagen Wasser, Leitungswasser.
Ach nee.
Das, ja, also das, da ist überhaupt nichts mehr. Also was heißt überhaupt nichts mehr? Also es ist Leitungswasser. Als ob ich einen Schluck Leitungswasser getrunken hätte.
Vielleicht können wir uns so frühere Biere vorstellen, die auch Kinder schon trinken mussten, sollten, durften. Also in sehr viel früherer Zeit, als das Brunnenwasser oder das Flusswasser noch gefährlich war. Und nur das Bier wirklich hygienisch.
Weil das Bier ein Produkt war und eine gewisse Qualitätskontrolle durch den Hersteller gewährleistet wurde.
Weil auch aufs Wasser geachtet wurde. Das Ganze wurde erhitzt. Das heißt, auch dort sind schon Keime vernichtet worden. Und dann hast du natürlich den Hopfen, der das Ganze desinfiziert hat. Ganz abgesehen noch vom Alkohol. Das waren verschiedene Aspekte. Vom Alkohol,
der zusätzlich... Der Alkohol hat zusätzlich desinfiziert und die Kohlensäure, die zu der Zeit natürlich sehr gering war, also was die Hefe halt gerade so leisten konnte, aber Kohlensäure gewährleistet auch, dass sich Keime, Erreger im Wasser nicht so gut ansiedeln können.
Weil die immer so durchgewirbelt werden. Ja.
Genau, dieses ständige Geblubber, das mögen die nicht. Dann können die keine Ketten bilden und nix. Na, deshalb ist Kohlensäure auch etwas konservierend. Also auf rein physikalische Weise, aber etwas konservierend.
Das würde ja erklären, warum wir von kohlensäurehaltigem Wasser immer den Eindruck haben, dass es frischer ist. Also, weil der Mensch ist ja darauf geeicht, Dinge für gut zu empfinden, zum Beispiel für frisch, rein, wie auch immer, die auch von Vorteil für den Menschen sind. Und ich dachte immer, so Blubberwasser ist eigentlich nicht so von Vorteil, weil das blubbert der im Bauch rum. Aber wenn Kohlensäure zumindest im geringen Maße die Hygiene auch steigert, dann spricht wieder sehr viel dafür, dass der Mensch diesen Instinkt hat, ja, es blubbert ein bisschen, das ist jetzt gesund.
Ja.
Das erklärt mir das jetzt ein bisschen.
Ja, richtig.
Ja, ja. Denn wir werden ja immer so ein bisschen ferngelenkt von unserem Unterbewusstsein, dass es irgendwie anders abgelegt hat. Und in Wahrheit verbirgt sich dann irgendwas Schlaues dahinter. Oder Jahrhunderte, Jahrtausende lange Erfahrung.
Also das ist in einigen Fällen auch gar nicht so schlecht, wenn uns unser Unterbewusstsein warnt. Oder wenn in unserem Unterbewusstsein diese Reflexe abgelegt sind, ist das... auch gar nicht so schlecht. Das wäre vielleicht für unser durchs Leben kommen ein bisschen schädlicher, wenn diese Urreflexe in unserem eigentlich für Entscheidungen und für rationales Vorgehen zuständigen Bewusstsein abgelegt werden. Ja, ich glaube, bei manchen Menschen, bei denen das so ist, bei denen diese Urreflexe ganz, ganz oben an der Oberfläche sind, die haben es auch schwerer im Leben, glaube ich, sowohl mit der Kommunikation als auch mit der Auffassung, was wirklich ist und was eingebildet ist, also die Unterscheidung zu treffen.
Ja. Sind wir da schon wieder beim Säbelzahntiger?
Der Säbelzahntiger, der lauert immer da irgendwo in der Dunkelheit, ja.
Und da wäre es dann jetzt nicht im Geschmacklichen, sondern Mustererkennung. Und was vermute ich, wenn sich da im Gras etwas bewegt, ist es nur der Wind oder vielleicht doch der Säbelzahntiger? Ja, okay. Ich glaube, ganz viele Instinkte sind heute noch für uns wichtig, aber die Instinkte oder das Unterbewusste wurde eben geprägt in einer Zeit, in der wir mit der Natur umgegangen sind und nicht die Natur verhunzt haben und sie uns, wie heißt es immer so schön, untertan gemacht haben. Aber beim Essen und Trinken war das, glaube ich, immer noch eine wichtige Sache. Wenn ich was Bitteres zu mir nehme, ist das ja ab einem gewissen Punkt, gilt auch für Säuren, ist das ja auch ein Warnsignal. Dann ist mir das too much. Klar, ich kann mich daran gewöhnen, aber eigentlich erstmal, nee, bitter schmeckt nicht.
Richtig, also, ja.
So eine leichte Bitterkeit schon, oder Bitternote, aber ab einem gewissen Grad geht das nicht. Wir trainieren uns das natürlich an, dass wir auch eine Bittereinheit von 60 abkönnen, aber das ist, glaube ich, nicht normal.
Nein, das ist eine rationale Entscheidung und das ist ja auch, das ist ja eigentlich das, was wir wollen. Wir wollen ja den bewussten Genuss. Ne?
Genau.
Also der Genuss, über den man sich rational annähert und sich sagt, das will ich jetzt, weil ich möchte dieses Erlebnis haben, das ist der, ich sage es mal ganz brutal, höherwertige Genuss. Der Genuss, alles in dich reinzustopfen, einfach weil was süß und fettig ist, das ist kein, das ist eigentlich so eher der niedere Genuss.
Ne? Gibt es auch.
Das, ja, das ist sicher ein wichtiger Überlebensinstinkt und so, ne? Aber auf den Genuss, und das ist das Schöne bei Genießern, dass das unterscheidet den Verzehrer vom Gourmet. Für den höherwertigen Genuss muss man sich bewusst entscheiden. Jetzt nehme ich das zu mir, ne? Weil ich das will, nicht weil ich durstig bin, nicht weil ich kurz vorm Verhungern bin, weil mir Kalorien fehlen oder weil ich den Rausch suche, sondern weil ich mich für diesen Geschmack, dieses Geschmackserlebnis entscheide. Und ein sehr gutes Beispiel dafür ist das Rauchbier, das du da gerade vor dir hast. Was ja eigentlich eher, also auf den ersten Blick oder auf den ersten Schluck abtönt.
Ja, ja. Das ist tatsächlich, Rauch ist ja auch so ein Effekt, der lässt uns eigentlich eher zurückschrecken. Rauch ist ja immer eine Warnung, hier ist irgendwas mit Feuer. Und selbst wenn der Rauchgeschmack in diesem Fall im Bier gebunden ist, ist das erstmal so ein, Vorsicht, Rauch, hier ist irgendwas falsch. Ja, auch Rauchfleisch oder so musst du dich ja auch erstmal überwinden, wenn das einfach dieses rauchige Aroma mit sich bringt.
Ja,
aber
richtig.
Trotzdem, dieses Bier, das schafft es schon jetzt in den ersten Schlucken, finde ich, diesen Rauch so einzubinden. Das funktioniert tatsächlich. Ich bin echt gespannt, wie sich das noch entwickelt. Und ich habe mir schon überlegt, ich hatte dir doch letztens einen Artikel geschickt über einen Menschen, der in Tschechien, insbesondere in Tschechien, Bahnfahrten, und zwar Kneipenbahnfahrten, anbietet. Fand ich total
noch,
super.
Noch exakter?
Ja?
Noch exakter? Ja. Bahnhofskneipenbahnfahrten.
Stimmt, Bahnhofskneipen. Genau, die fahren von Bahnhof zu Bahnhof, um in den Kneipen am Bahnhof zu saufen. Und in dem Artikel ist ja auch beleuchtet, dass es das in Deutschland eigentlich gar nicht mehr gibt. Denn meine Vorstellung war gerade, lass doch mal mit einem Deutschlandticket in kleinen Bummelzügen durchs Land fahren, uns Bahnhöfe rauspicken, die tolle Kneipen haben und dann bis Bierfranken fahren und in Bamberg dann unser Ziel haben. Aber leider ist das wahrscheinlich alles gar nicht möglich. Also vielleicht schafft das Deutschlandticket ja eine neue Bahnhofskultur. Das wäre doch cool.
Also das wäre ja tatsächlich klasse, wenn viele Leute für sich das langsame Reisen entdecken mit auch schon mal einer, ne, so wie es früher einmal war. Und die Leute haben tolle Reiseberichte hinterlassen. Also so ein Goethe-Reisebericht, der wäre nichts ohne seine zahlreichen Absteigen, die er auf dem Weg nach Italien oder auf dem Weg durch den Harz besucht hätte. Ne? Und macht das Reisen, macht das Absteigen, macht die Reiseunterbrechung, weil du einfach mit dem Zug pro Tag nur
schon 100 Kilometer.
Ach, da fährst du mehr als 100 Kilometer. Also 100 Kilometer bist du ja in 2 Stunden. Na, sagen wir mal, du fährst den ganzen Tag, da bist du vielleicht bei 2, vielleicht sogar 300 Kilometer, bist noch nicht in Italien. Ne? Und dann musst du halt erstmal irgendwo übernachten. So. Und wenn du das dann als Teil deiner Reise, also ich verreise heißt ja nicht, ich komme an, oder? Also Reisen ist ja tatsächlich der Weg.
Und nicht Reisen ist eigentlich die Bewegung der Weg, da hast du völlig recht. Und das Ziel ist dann das Ziel, aber nicht mit dem Flieger nach Florenz oder nach Rom und gut ist. Dann hätten wir wirklich sehr kurze Berichte von Goethe.
Ja,
also aus Italien schon, aber ja. Mensch, ja. Aber zum Deutschlandticket noch. Ich fand ja so bemerkenswert, das Erstaunliche ist ja, dass das Deutschlandticket gefühlt den Grünen angelastet, also zugerechnet wird. Obwohl das ja so ein Thema von dem Wissmann ist. Okay, du kannst natürlich sagen, das haben die zusammen ausbaldowert, aber Wissmann ist ja nicht derjenige, dem man unterstellen könnte, dass er auf Forderungen zum Beispiel vom Tempolimit besonders gut eingeht. Also man muss schon sagen, hat unser Verkehrsminister doch durchgebracht. Und
Förderung vom Tempolimit geht er ja schon ein mit einem entschlossenen Nein, soweit ich das mitbekommen habe.
Ja. Das in etwa meine ich. Also er hätte sich ja auch bei dem Bahnticket sparen können und sagen, das ist rausgeschmissenes Geld oder sonst was. Ist ja nun auch gar nicht wenig Geld. Können wir ja besser für die Straßen irgendwie einbringen oder sowas. Aber das fand ich irgendwie schon interessant. Tatsächlich, ja, ich habe auch gedacht, ja klar, wir haben dieses Deutschland-Ticket, weil wir eine grüne Partei in der Regierung haben. Das fand ich so bemerkenswert. Ich bin ja sehr kritisch und skeptisch, was die FDP anbelangt, aber ich habe noch nicht völlig die Hoffnung verloren, dass diese Regierung jetzt an dieser ausgerufenen Fundamentalopposition in der Regierung völlig scheitert. Mal sehen, wenn wir das hier ausstrahlen. Es ist vielleicht schon zu spät.
Ich habe einen sehr, sehr guten Freund, der ist bei den Grünen, auch Stadt, auch hier in Hamburg, also im Bezirksparlament. Mhm. Und der hat mir also jetzt vor kurzem erst im Brustton der Überzeugung geäußert, ja, also ab 65 müsste man einen Führerscheintest erzwingen und Leuten über 75 müsste man das Auto wegnehmen. Man kann ihnen ja so einen Elektroroller vor die Tür stellen. In der Stadt.
Da gehe ich tatsächlich ein bisschen mit. Ich würde aber sagen, nee, das ist doch diskriminierend. Eigentlich müsste man, aber das natürlich im Rahmen von, das muss kostentauglich sein, müsste man sowas wie alle 5 Jahre die Leute einfach nochmal checken. Lass es alle 10 sein. Es ist doch egal, ob du kannst doch auch erstens schon mit 50, ich merke das, ich baue ab, kannst du doch in deinen Fähigkeiten, ein Auto zu führen, eingeschränkter sein als vor 30 Jahren. Und zweitens kannst du auch in deiner Mentalität dich verändert haben. Ich glaube, ich habe mich da zum Besseren gewandelt. Aber grundsätzlich halte ich es für sehr richtig zu sagen, regelmäßig sollte gecheckt werden, ob du noch fahrtauglich bist. Natürlich. Ja, aber warum? Nicht, ja, weil Menschen sich verändern.
Das ist doch den Leuten ihre Sache, was sie sich so zutrauen.
Nein, ja, wenn du wenn du auf der Straße bist und da ist sonst niemand und auch keine Fußgänger, keine Radfahrer, keine Kinder, dann ja, aber so sieht die Welt nicht aus. Du begibst dich mit einem mehrere Tonnen Geschoss, das 200 Stundenkilometer fahren kann und ohne weiteres hunderte von Menschen töten kann, begibst du dich in ein Sammelsurium aus aber Tausenden in deinem direkten Umfeld, die genau das Gleiche machen. Und dazwischen wuseln Menschen, die keinerlei Schutz haben. Das ist nicht deren eigene Entscheidung. Die begeben sich ja in einen sehr komplexen...
Das ist deren eigene Entscheidung. Die Auswirkungen, die das haben kann, betrifft nicht nur sie, das stimmt.
Und sei es, dass Menschen irgendwann psychische Probleme haben, sich radikalisieren und plötzlich denken, das Auto wäre eine Waffe. Oder jetzt, wo wir darüber nachdenken, Marihuana und Hasch in diesen Clubs erlaubt ist, dass der Konsum von sogenannten leichten Drogen oder auch härteren Drogen, die dann verboten sind, dass das im Straßenverkehr Auswirkungen hat, aber auch tatsächlich normale Mentalitätsveränderungen oder eben auch häufig durch Alter bedingt, aber nicht nur, dass du Einschränkungen hast in deiner Wahrnehmung, in deiner Reaktionsfähigkeit und so weiter und so fort. Das kannst du fest.
Das ist jetzt schon ein bisschen Altersdiskriminierung ist es ja schon, ne? Du hast da ein Merkmal, für das keiner was kann. Mhm. Und an dem Merkmal machst du fest, dass jemand ein verbrieftes Recht, ein Mobilitätsrecht nicht mehr wahrnehmen darf.
Ein verbrieftes Mobilitätsrecht, das möchte ich mal im Gesetz finden. Aber ich mache es nicht daran fest, ob es Alter ist oder ob du, ich meine, junge Leute dürfen auch nicht Auto fahren. Warum dürfen 8-Jährige nicht Auto fahren? Das ist doch total eine Diskriminierung.
Junge Leute dürfen Auto fahren, sobald sie den Führerschein bestanden haben.
Genau, und warum dürfen sie die Führerscheinprobe nicht mit 12 machen zum Beispiel?
Weil sie erst mit 18 volljährig sind. Das heißt, voll geschäftsfähig. Das heißt, man traut ihnen erst ab dann zu, Entscheidungen zu treffen, die, hast du schon mal ein Kind erzogen?
Ich bin dabei.
Also, ja, würdest du das in dein Auto, wenn du sagst, ja, 8-jähriges Kind kann Auto fahren, dann kann das ist, dann würde ich sagen,
hast du schon mal alte Leute gepflegt? Hast du schon mal alte Leute betreut, die langsam sonderbar werden und schon demente Züge annehmen und nicht mehr richtig hören können, aber noch lustig Auto fahren
Großvater,
können?
Also mein Großvater ist auch zu lange Auto gefahren und hat da auch einen Unfall verursacht. Da ist glücklicherweise niemandem was bei passiert, außer Blechschaden, aber ja. Das hat er gemacht und erst dann hat er eingesehen, dass er nicht mehr fahren kann. Das stimmt.
Ja, aber warum muss dann immer erstmal was passieren? Aber deswegen, ich bin ja völlig bei dir.
Das wäre alles passieren müssen. Es hätte was anderes passieren müssen. Ich hätte darauf aufpassen müssen. Na?
Ja, aber dann schränkst du ja seine Freiheit ein.
Ja, das kann man aber interfamiliär kann man das, sollte man das schon tun. Interfamiliär sollte man schon sagen, hier, das machst du jetzt aber nicht. Das mache ich ja auch, wenn ich in der Familie eine alte Person habe.
Bist du jetzt Maggie Thatcher? Also es gibt ja Dinge, es gibt ja Menschen, die haben gar keine Familie. Dürfen die dann so lange rumfahren, bis sie Menschen überfahren? Also, bitte mal.
Was heißt dürfen?
Ich finde es völlig richtig, wir dürfen nicht all das diskriminierend sein, aber wir dürfen schon gewisse Kriterien annehmen. Wenn du Medikamente nimmst, wenn du Drogen nimmst, wenn du Drogen oder Alkohol. Wenn du durch körperliche Einschränkungen nicht mehr Auto fahren kannst, dann ist es doch egal. Ja, das Alter ist ein sehr wesentlicher Faktor, aber das ist nicht wichtig. Du kannst 200 Jahre alt sein, wenn du topfit bist wie ein Turnschuh, darfst du natürlich Auto fahren. Das wäre diskriminierend, wenn du sagst, ab 65, da bin ich dagegen. Aber wenn du sagst, lass mal alle 5 oder alle 10 Jahre die Leute mal checken, irgendwie so ein Standardcheck, der vielleicht im Computer ist und dich 50 Euro kostet oder also irgendwas Harmloses, wo du nicht sagst, ich muss noch mal 1.000 Euro zahlen, dann könntest du daran festmachen, Moment, hier ist was auffällig und das müssen wir vielleicht noch mal genauer untersuchen. Also du könntest ja irgendwie so einen Basischeck machen und wenn du da durchkommst, ist alles pico. Und wenn du den nicht bestehst, dann hast du natürlich das Recht, was weiß ich, auf eine Nachschulung oder auf eine Untersuchung oder wie auch immer. Aber grundsätzlich ist es doch wichtig, denn die Eigenwahrnehmung, die beruht häufig auf Selbstüberschätzung. Das kennen wir aus ganz vielen...
In vielen Aspekten des
menschlichen Lebens. Ja, genau. Und auch die Selbstwahrnehmung von alten Leuten oder überhaupt von Leuten, die eingeschränkt nur noch Auto fahren können. Nimm mich zum Beispiel. Ich habe sowas wie Dioptrien 1,1 bis 1,5. Ich habe irgendwann die Kontaktlinsen nicht mehr gut vertragen oder es funktionierte bei mir einfach nicht. Ich komme mit Brillen nicht zurecht und kann die Straßennamensschilder eigentlich zu spät lesen. Mhm. Bin ich noch ein guter Autofahrer ohne Brille?
Das würdest du gern mal testen lassen.
Ich habe dazu meine Zweifel, aber wenn ich das testen lasse, dann kostet das ja in der jetzigen Zeit absurd viel Geld.
Ach so, das wusste ich nicht, das geht?
Natürlich kannst du
Fahrfähigkeit testen lassen?
Na, du kannst einfach in die Fahrschule gehen und sagen, ich hätte gerne noch mal ein paar Fahrstunden.
Ach so, ja, ich möchte noch mal eine Führerscheinprüfung machen.
Richtig, ja, nicht eine Prüfung, sondern einfach so, dass der Fahrlehrer dir sagt, ja, das passt. Das kannst du machen.
Ja.
Aber wer macht denn das freiwillig? Das wäre doch eine Idee, dass du einfach einen regelmäßigen Check-up hast. Ich meine, du hast so viele Tests und Checks, auch im medizinischen Bereich, warum nicht auch auf deine Fähigkeiten, ob du überhaupt befähigt bist, Auto zu fahren. Ich kenne das auch bei der Arbeit. Ich mache Projektmanagement. Ich bin zertifizierter Projektmanager. Das läuft irgendwann aus. Weil ich, wenn ich nicht Projekte kontinuierlich mache und das Wissen vor 5 Jahren erlangt habe, dann ist es irgendwann nicht mehr aktiv und dann habe ich es vergessen. Und dann kann ich noch in 5 Jahren behaupten, ich bin zertifizierter Projektmanager, aber in 6 nicht mehr, wenn ich es nicht auffrische. Warum nicht fürs Auto?
Ja, also über Zertifizierung habe ich so meine Also meine eigene Theorie.
Lass mal zertifizieren. Nur so als Beispiel.
Ich bin eigentlich ganz auf deiner Seite. Ja, man sollte das regelmäßig überprüfen. Und zwar nicht nur beim Führerschein, auch bei zum Beispiel beim Waffenschein.
Oh ja.
Waffenscheine nehmen ja zu. Also es gibt jedes Jahr gibt es mehr Jäger, jedes Jahr gibt es mehr Sportschützen. Das nimmt also gewaltig zu. Das könnte man auch testen. Wer sich testen lassen soll. Wie ist es eigentlich mit dicken Leuten? Dicke Leute, also übergewichtige Leute, die sollten sich auch regelmäßig testen lassen, ob sie nicht abnehmen könnten. Ne? Weil nämlich zum Beispiel, wie du schon ganz richtig sagtest, ich komme aus der Gesundheitsversorgung, mittlerweile muss ich das so sagen, und es gibt keine Krankheit, sei es nun eine chronische oder, ja, es gibt keine chronische Krankheit, also die richtig was kosten, das sind die sogenannten chronischen Krankheiten, die machen das Gesundheitssystem teuer. Es gibt keine chronische Krankheit, wo nicht Übergewicht ein Risikofaktor ist, wenn nicht sogar ein begünstigender Faktor.
Ja, ja.
Also wenn man Übergewicht, das ist auch tatsächlich eine Volkskrankheit, also wir hatten noch nie so viel übergewichtige Leute, erschreckenderweise so viel übergewichtige Kinder, wie gerade jetzt in diesem Moment, wenn man die alle dazu verpflichten würde, sich regelmäßig testen zu lassen, ob es nicht eine Chance gibt, ob sie abnehmen und dann vielleicht darauf aufsatteln, wenn man feststellt, ja, ihr könnt abnehmen, also ihr habt kein Lipödem oder Lymphödem, also irgendeine krankhafte Disposition, die es euch unmöglich oder unnötig schwer macht abzunehmen, sondern ihr könntet abnehmen, wenn ihr wolltet, also wenn ihr auf Glucose verzichtet und auf Fett und auf Bewegung nicht. dann könntet ihr abnehmen und dann müsste man sie auch verpflichten, so zu regelmäßigen Körperreduktionstests zu gehen. Ne? Also wo die dann beweisen, dass sie abgenommen haben. Und wenn sie es nicht geschafft haben, abzunehmen, dann müssten sie höhere Krankenkassenbeiträge zahlen, beziehungsweise wenn sie chronisch krank werden, müssten sie die Kosten zu einem gewissen Prozentsatz oder je nachdem, wie renitent sie sind, vollständig selber tragen und nicht das Gesundheitssystem als Ganzes schädigen. Also das wäre so analog zu verpflichteten Führerscheintests wegen Alter. Na, das ist
also ja, nee, aber nochmal, nicht wegen Alter, sondern für alle. Und auch da könnten wir natürlich sagen, alle müssten regelmäßige Gesundheitschecks machen und möglicherweise fließt das dann auch in deine Bewertung ein, wie teuer deine Krankenkasse ist. Das kann also wiederum sozial...
Bei der Zahnbehandlung geht das.
Genau, dann läuft das. Bei
der Zahnbehandlung geht das ja schon. Na,
genau. Und du wirst aber nicht diskriminiert, wenn du krank bist, sondern du wirst diskriminiert, wenn du, ich sag mal, nachlässig bist, wenn du mit deinen Möglichkeiten nicht umgehst.
Warum darfst du nicht diskriminiert werden, wenn du krank bist?
Weil du, wenn du krank bist, das suchst du dir ja nicht aus. Wenn du dich selber krank machst, ist es noch was anderes.
Ja, und das ist, ach so, ja.
Ja, ja. Es gibt einfach Menschen, die sind krank, entweder unverschuldet oder weil sie so geboren worden sind oder haben eine Krankheit bekommen, die nicht durch ihr Verhalten induziert ist. Keine Ahnung. Das ist natürlich ein sehr, sehr weites Feld und sehr viele Grautöne und Abstufungen. Wie sieht es aus mit zum Beispiel, wenn du dich in Gefahrensituationen begibst, weil du, was weiß ich, Bergsteiger bist oder Fallschirmspringer sind wahrscheinlich gar nicht so gefährdet. Aber wenn du ein gefährliches Hobby machst und dich dann verletzt, musst du das dann selber tragen oder nur noch Anteile, kriegst du nur Anteile? Oder musst du das vielleicht absichern? Also, na, all sowas, ne?
Nee. Das, da könnte man drüber sprechen. Also ein Bergsteiger würde natürlich immer Pluspunkte bekommen, weil er sich ja sportlich betätigt. Also bei Bergsteiger meine ich jetzt nicht diese Himalaya-Touristen oder so, sondern jemand, der hobbymäßig bergsteigt.
Auch die.
Ja, aber die, also für die ist es kein Problem. Also sich privat abzusichern. Also wer sich so eine, für eine, ich weiß nicht, wie viel so eine Tour auf dem Himalaya kostet, aber so ein gehobener Mittelklassewagen wird schon sein. Allein der Aufstieg da, glaube ich. Also die haben, die sind auch
privat versichert. Da kannst du auch mit dem Hubschrauber hochfliegen.
Nee, so hoch fliegt kein Hubschrauber.
Ach shit, das ist zu dünn, die Luft da oben. Na gut.
Stimmt, also gefährliches Hobby, frei klettern oder so, ne? Das stimmt, ja. Da gibt es einen Versicherungsschutz, der ist, glaube ich, auch entsprechend hoch, aber Folgeschäden oder so, das geht wieder voll auf die Krankenkasse,
Genau.
also auf das allgemeine
Das
Gesundheitssystem, ja.
wäre vielleicht der Punkt, dass du sagst, wenn du ein gewisses Hobby betreibst, das dich und andere in Gefahr bringt, zum Beispiel Autofahren, dann musst du das absichern. Und beim Autofahren hast du ja verpflichtende Versicherungen. Das ist ja schon, da ist es ja einfach gegeben. Warum nicht, wenn du riskante Sportarten betreibst, die dazu führen könnten, dass du schlimme Verletzungen bekommst und dein Leben lang im Rollstuhl sitzt und das ist überhaupt kein Spaß, völlig klar. Aber du löst ja gleichzeitig, du bist ja ein deutlicher Kostenfaktor im Gesundheitssystem.
Richtig. Das ist ein wesentlicher Aspekt. Also in einigen Fällen gibt es das, in anderen Fällen kann sich die Krankenkasse da auch schon mal querstellen. Wo es interessant wird, ist eben sowas wie absichtliche Adipositas, also absichtlich dick sein. Und
Absichtlich.
ja, absichtlich dick sein. Also man könnte sich mehr bewegen und man könnte weniger
Moment,
essen.
Absicht,
Also,
Absicht
ne?
ist, du machst es zielgerichtet, weil du dick sein willst. Was du meinst, ist Trägheit. Dass Menschen sich nicht aufraffen können,
Trägheit.
dass sie zu träge
Genau,
sind.
richtig. Und zu genusssüchtig. Also man kann
Aber
auch träge sein und sehr
ist
schlank.
Trägheit und Genusssucht nicht auch etwas, was uns mitgegeben ist? Wofür wir gar nichts können?
Sonst wäre es keine Todsünde. Weil wofür wir gar nichts können.
Todsünden,
Ja,
wo sind
also
wir denn hier?
ja.
Also, die Frage ist,
Ja, also
wenn.
du hattest mal gesagt, und das ist auch ein sehr schlauer Gedanke, wenn die Religion irgendwas verbietet, dann muss das ja schon vorhanden gewesen sein, ne? Dann die Religion verbietet im ehesten das, was dem Menschen disponiert ist. Also die Religion verbietet jetzt nicht, doch, es gibt tatsächlich eine Religion, die macht das, aber die Religion verbietet jetzt nicht, Krabben zu essen. So, weil viele Leute machen das gar nicht
Aber
gerne, so
eine
wie ich.
Religion
Na?
verbietet
So,
Sex.
aber ja, richtig, wenn die Religion was verbietet, dann ist das etwas, was Menschen gerne machen. So, das kam aber von dir und das ist auch tatsächlich ein sehr schlauer Gedanke. Und deshalb meine ich, dass tatsächlich Trägheit und Genusssucht, na gut,
Also,
ja,
worauf ich
man
hinaus
kann
will.
tatsächlich jedes Verhalten runterbrechen auf, da kann der Mensch nichts
Genau,
für.
und gleichzeitig sind wir
Da kommt es
eigenverantwortlich.
natürlich darauf an, was für ein Menschenbild man hat, ne? Also, ne, wenn du sagst, die Menschen sind für gar nichts verantwortlich, was sie so machen, da können sie für gar nichts etwas, kann man so definieren, müssten wir allerdings anders
Das
diskutieren,
Problem
ne?
ist, dass wir in unserer Gesellschaft, gerade auch in der politisch geprägten oder durch die Gesetzgebung geprägten Gesellschaft, ein sehr diffuses und uneinheitliches Menschenbild haben. Teilweise sagen wir, der Mensch ist eigenverantwortlich, kann alles selbst entscheiden, ist super. Und dann muss der an allen Ecken und Kanten beschützt und bewahrt werden. Der gleiche Mensch, also der eben noch alles selber entscheiden konnte, ist plötzlich nicht mehr fähig, die simpelsten Dinge zu tun und muss an die Hand genommen werden.
Ja, das stimmt.
Ja.
Ja, es gibt das liberale Menschenbild, ne? Das sagt der Mensch, der regelt das schon, der ist schlau genug. Und es gibt eben das illiberale Menschenbild, wo der Mensch also irgendwie doof ist, aber die Leute, die die Regeln erfinden, die sind schlau. So. Und deshalb sollten sich alle halt an die Regeln halten, die einige weniger erfinden.
Ich würde nicht illiberal sagen, sondern vielleicht eher fürsorglich. Ein sicherlich bevormundendes, aber gleichzeitig fürsorgliches Menschenbild. Das kann in der Extremform China sein. Das haben wir aber auch bei uns in einigen
Ja.
Gesetzen, glaube ich. Da bin ich gerade unsicher, aber grundsätzlich in bestimmten Sparten, in Haltungen und Ansichten, was den Menschen anbelangt.
Ja, zum Beispiel der Zwang, in die Rente einzuzahlen.
Genau.
Oder Arbeitslosenversicherung oder Haftpflichtversicherung oder das sind ja auch alles
Genau,
Zwänge.
aus der Lehre heraus, dass genügend Menschen das nicht machen und am Ende stehen sie doof da und können aber auch nicht zahlen, weil sie ja gar nicht das Geld haben.
Richtig, und dieses gesamte Rentensystem, da das ja auf der Annahme basiert, dass Leute immer genug Kinder bekommen. Das war tatsächlich eine Antwort von Adenauer, als er gefragt wurde, sagen Sie mal, wie wollen Sie das Rentensystem denn eigentlich garantieren, wenn es irgendwann nicht mehr genug Einzahler gibt, aber zu viele Rentner. Da hat er gesagt, Kinder bekommen die Leute immer.
Da war die Pille aber noch nicht da.
Nee, er hatte auch ein anderes Menschenbild. Er hatte halt das Menschenbild, Menschen wollen Kinder. So, dass es irgendwann sehr viele Leute gibt, die keine Kinder wollen, da hat er einfach nicht mitgerechnet. Und jetzt auf einmal, also zack, 50 Jahre später, wird plötzlich deine Pflegeversicherungsbeiträge erhöht, wenn du keine Kinder
70 Jahre
hast.
Später sogar. So. Ja.
Ja, 70 Jahre später. Ja, und das ist, also wenn das schon geht, also dann müsste eigentlich auch Krankenkassenbeiträge erhöhen, wenn du dick bist, das geringste Problem sein.
Wäre vom... Finde ich. Wäre vermutlich... Genau, also ich würde es nicht darauf abzielen, wenn du dick bist. Also wenn du irgendwas bist.
Oder säufst.
Sondern wenn du irgendwas machst. Oder eben nicht machst, was wichtig für dich ist. Das heißt, wenn du in einer Situation bist, die Aktivität von dir erfordert, die du nicht machst, dann könnte es dazu führen, dass du höhere Beiträge zahlst. Was ich ein bisschen doof finde, ich bin in einer Krankenkasse, die irgendwie sagt, du kannst Punkte sammeln, wenn du Sport machst. Und da kannst du dich bei irgendwelchen Gruppen und Vereinen anmelden. Aber ich bin viel zu flexibel in meiner Zeitgestaltung, als dass ich irgendeine feste Gruppe oder so machen könnte. Ich gehe mal um 14 Uhr zum Schwimmen und mal um 16 Uhr und die Gruppe wartet ja nicht auf mich.
Ja.
Sowas wird überhaupt nicht beachtet. Das heißt, diese Flexibilität, die so ein System dann bräuchte, ist im Moment zumindest nicht vorgesehen. Ich würde gerne irgendwelche Punkte sammeln. Ich sammle bei Google Maps auch Punkte. Bringt mir nichts, aber macht mir Spaß. Ja. Also ich bin so ein Punktesammler.
Also das wird noch nicht, das ist, da sprichst du was sehr Gutes an. Das hat jetzt neulich erstmal die Frau Büchs angeregt. Die geht nämlich schon in die Richtung, die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats. Die hat gesagt, nun müsste eigentlich das mit den Patientendaten, da dürfte man sich eigentlich nicht so anstellen. Also man bräuchte eigentlich diese Patientendaten, die müssten so zentral gesammelt werden bei irgendwelchen Leuten, denen man vertraut. Und dann müsste die jederzeit einsehen können. Also deine persönlichen Daten müssten eigentlich von der Krankenkasse eingesehen werden. Wie viel wiegst du, rauchst du? So. Und da kannst du ja auch über deine Bewegungs-App, also ich habe hier auf meinem Smartphone so eine Bewegungs-App und eine damit, wie heißt das, wenn etwas gleichgeschaltet ist.
Synchronisiert?
Damit synchronisiertes Armband. So, und wenn ich das jetzt alles, also wenn ich so meine Patientendaten irgendwo abgelegt habe und dann hier mit meinem Smartphone verbinde und das meine Bewegungsdaten da raufspielt, so, dann würde meine Krankenkasse ja sehen, ey, der Jan, also der flitzt jeden Tag einmal um die Alster, oder in deinem Fall der Gordian, der schwimmt jeden Tag dreimal ums Kellinghusenbad.
Naja, jeden Tag ist übertrieben. Aber der
zahlt jetzt geringere Krankenkassen.
Dann fahre ich vielleicht jeden Tag meine 10 Kilometer Fahrrad. Es muss ja auch nicht jeden Tag sein. Ja. Ich schwimme so alle 1 bis 2 Wochen, also ich hoffe, das reicht. ja, so in die Richtung.
Genau. Und warum überhaupt da aufhören? Warum überhaupt da aufhören? Weil das kann ja sein, dass du dich jetzt irgendwie im nächsten Jahr um einen anderen Posten bemühst oder um eine Beförderung oder so oder mal so ein neues Ding, mal ein neues Abenteuer wagen willst und in einen neuen Fachbereich rein möchtest und dich darum bewirbst. Und dann kann dein Arbeitgeber nämlich auch darauf zurückgreifen und kann sehen, ja, was für ein Typ ist er eigentlich? Also der kann mir ja viel erzählen in seinem Bewerbungsgespräch. Und dann hast du in deinen Bewegungsdaten abgespeichert, dass du halt einmal die Woche zu deinen Eltern fährst und die besuchst und da für mindestens eine Stunde bleibst und auch denen im Haushalt hilfst. Und dass du nicht nur dein Kind zur Schule bringst, sondern auch in der Schule Kindertrainer bist und mit den Kindern Sport trainierst oder so. Wie wär's mit so einem Punktesystem?
Ja, das ist eine super Idee. Genau, so ein vielleicht auch noch allgemein für so soziales Verhalten. Das wäre mal eine super Idee. Hatte das nicht schon mal jemand?
Ja, richtig, genau.
Kommt mir so bekannt vor, ja.
Ja.
Ich finde es total schwierig.
Das ist eben, genau, das ist das, was, das ist das, die einen sagen, das geht überhaupt nicht, ne? Das darf niemals passieren, und die anderen sagen, das wäre aber praktisch. Ich möchte den Zirkel noch kurz schließen. Ich habe ja viel mit Studien zu tun, Gesundheitsstudien, und da solche Daten zu erheben, ist extrem schwer. Ja. Also wegen zu erheben, ne? wie viele Leute haben, Ja, genau. Wie viele Leute haben in Deutschland die und die Krankheit? Wann haben sie sie erworben? Welche Therapie hat dagegen geholfen? Wie sieht das nach 3 Jahren mit den Rezidiven, also mit der einem möglichen Wiederauftreten auf? Und gibt's in 5 Jahren irgendwelche Spätfolgen? So. Das wären richtig wichtige Daten. So. Und mitunter kriegst du mal eine Krankenkasse dazu, die so ein paar Daten rausrückt. Anonymisiert und sonst was, aber auch immer nur sehr eingeschränkt und alles voller Datenschutz und niemals darf das irgendjemand irgendwie wissen, aber für die, und jetzt spreche ich dieses Wort aus, das ich selber Eliten? Nicht sehr mag, für die so, Gesellschaft.
Eliten magst du ja.
Eliten auch nicht schlecht. Eliten mag ich. Für die Gesellschaft wäre es sehr gut. Ne? Und für überhaupt die allgemeine, und jetzt das zweite Wort, Volksgesundheit, wäre es extrem gut, wenn wir solche Daten hätten. So. Das würde alles viel besser machen. Und jetzt haben wir eine Gesellschaft, die ist, von der sind diese Daten nicht bekannt. Warum? Weil irgendwann zum Beispiel die AfD gewählt werden könnte und wir plötzlich in einem faschistischen System aufwachen und von denen möchten wir nicht, dass sie diese genau, Daten
Listen haben. Sammeln.
Darum ist das.
Aber wir könnten doch es folgendermaßen machen und das wäre dann auch datenschutzkonform, spätestens in der Speicherung, bei der Erhebung muss man darauf achten, wir könnten doch diese Daten anonym erfassen und sagen, okay, wir haben so und so viele, vielleicht auch noch nach Clustern, in den Bereichen, in dem Alter, in der Sozialgruppe, wie auch immer, haben wir diese und jene Probleme, können wir da etwas mitmachen? Nicht, dass der Einzelne diskriminiert wird, das sage ich mal ganz bewusst so, also oder bestraft wird, indem er höhere Kosten aufbringt, weil er selber nichts für sich tut und damit auch ein höhere Kosten im Gesundheitssystem auslöst, das ist eigentlich naheliegend. Aber es führt genau zu diesem, das wäre wirklich ein Überwachungsstaat. Aber wir könnten ja schon Daten erfassen, um einfach zu wissen, wo stecken denn die Probleme? Und dann sagen wir, ähnlich wie in Großbritannien, na gut, dann gibt es jetzt eine Zuckersteuer oder die Getränke dürfen nicht mehr, ich weiß gar nicht, was die da gemacht haben, auf jeden Fall, dass Zucker in Getränken doof ist und dann haben die ihre Getränke zuckerärmer gemacht und plötzlich hatte das einen Effekt, nach allem, was ich verstanden habe.
Mhm. Solche Sachen passieren, ja. Also es gibt ja diese Kampagnen, werde Plasmaspender oder Blutspender oder geh zur Vorsorgeuntersuchung, da gibt es halt diese Kampagnen.
Genau. Na? Also da geht noch viel mehr.
Und Zigaretten werden, dass die Zigaretten so hart besteuert werden, das ist ja, ja auch genau. Das war ja auch eine Volksgesundheitslenkungsentscheidung.
Hat ja auch nach langer Zeit endlich geklappt.
Na, aber tatsächlich dürften ja sehr schlanke und sehr sportliche Leute dürften ja so viel Zucker zu sich nehmen, wie sie lustig sind.
Ja.
Warum solltest du denen sagen, nee, jetzt gibt's keine Zuckergetränke mehr, weil es auch ein paar, also ich rede jetzt sehr viel über Dicke, ich bin selber dick. Ja. Das will ich mal in aller Klarheit sagen. Und es gibt tatsächlich sehr viele Dicke, die für ihr Dicksein überhaupt nichts können. Es gibt schlechte Verbrennungen, es gibt, nicht jeder hat die Möglichkeit, sich ausreichend zu bewegen, das ist immer so leicht gesagt. Ne? Wenn man sich um Leute im Haushalt kümmern muss und einfach nicht jeden Tag joggen gehen kann, weil man da jemanden nicht alleine lassen kann. Oder wenn man tatsächlich einen Schreibtischjob hat und den hat man 12 Stunden am Tag, dann geht man natürlich nicht mehr joggen. Ne? So, es gibt tatsächlich auch Leute, die haben nur die Möglichkeit, sich schlecht und billig zu ernähren. Mhm. Und schlecht und billig macht halt dicker als teuer und gesund.
Genau.
So. Aber trotzdem, und dann gibt es eben tatsächlich noch gesundheitliche Dispositionen, wie eben gewisse Ödeme oder Schwellungen oder Fettanreicherung an Körperstellen, wo man sie einfach nicht weghungern kann. Ne? Wo das einfach der Körper so gewachsen ist. So. Aber es gibt halt auch sehr viel krankhafte Fettsucht. Ja. Die auch, und es gibt Leute, die rauchen, obwohl sie schon den 3. Bypass gelegt bekommen haben. Und es gibt Leute, die saufen, obwohl die Leber schon quietscht, wenn sie sich hinsetzen. So, das gibt's natürlich auch. Da brauchen wir jetzt nicht zu sagen, alle sind Opfer. Klar, das ist auch eine Art, es zu sagen. So, aber das ist, worauf wollte ich jetzt eigentlich
Du hinaus? Wolltest eigentlich, warum sollten wir denen, die es nicht brauchen, nämlich zuckerarme Getränke. Warum sollten wir denen Zuckergetränke verweigern? Die die brauchen keine zuckerarmen Getränke, genau. Aber die brauchen auch keine zuckerhaltigen Getränke. Und wenn sie unbedingt Zucker brauchen, dann lutschen sie 3 Zuckerwürfel. Also die Freiheit ist ja immer noch da, aber diese, ich trinke gerne ein erfrischendes, leicht süßliches Getränk. Und was da immer für Zuckerbomben drin sind, die dann auch wieder einen Mehreffekt hier auslösen. Das ist ja auch noch das Fatale, dass bestimmte Lebensmittel diesen Jeeper machen. Jeder kennt das, der eine Tüte Chips aufgemacht hat und sich gesagt hat, ich esse nur 3 Chips. Das ist ein Effekt, den haben viele Lebensmittel. Und einige Menschen reagieren stärker darauf als andere. Und wenn du diesen Lebensmitteln bestimmte Stoffe entziehst, die schädlich sind und sagst, nee, ihr dürft da jetzt aber keine 50, 100, was weiß ich, Gramm Zucker reintun. Nee, 100 auf 100 Gramm ist Quatsch, aber die Hälfte Zucker, das ist verboten, sondern ihr dürft da maximal 10 Gramm Zucker reintun. Dann werden sich alle erstmal umstellen, weil der Geschmack natürlich schon erstmal anders ist, aber das führt direkt zu einer Volksgesundheit, jetzt nehme ich auch den Begriff, zu einer Stärkung der Volksgesundheit, weil die große Menge der Menschen davon profitiert. Daran glaube ich. Und das, da kannst du gerade im Lebensmittelbereich was machen, was Sport und Aktivitäten anbelangt, kannst du eher fördern, sei es, weil die Krankenkasse dir Punkte gibt oder weil Sportaktivitäten subventioniert werden. Da ließe sich einiges machen. Aber
ja, aber warum nicht also wenn die Leute nur noch Lebensmittel, ja, natürlich. Also ich hätte da auch tatsächlich, also wenn man da schon anfängt, dann beginnt man irgendwann Whisky zu verbieten, weil warum muss das 40% Alkohol haben? 20% reicht. Wein hat 20% Alkohol. Warum 40%?
Wein hat zwar keine 20%, aber ich weiß, was du meinst.
Und warum?
Ja.
Und warum kostet eine Flasche Bier 60 Cent? Die kostet ab jetzt 6 Euro. So, fertig ist. Die Laube.
Sind wir mit unserem Craft Beer schon auf dem richtigen Weg?
Ich glaube, Aufklärung, also das Rauchen, ja, genau, da sind wir auf bewusst genießen. Das sind so Kulturen, ne? Das sind Kulturen, die man da hat man, glaube ich, eher eine Chance, Kulturen in der Gesellschaft zu verankern. Ja. Wie zum Beispiel kultiviert genießen und nicht reinschaufeln.
Ich habe ja tatsächlich übrigens immer noch einen Schluck von diesem Rauchbier hier im Glas, mittlerweile fast Zimmertemperatur, würde ich behaupten.
Ja.
Und es ist wirklich malzig geworden und der Rauch ist ganz dezent. Ja.
Ist es, oder? Oh, das freut
also,
mich.
Es ist noch kein Malzbier, was ich auch ganz gut finde, denn das wäre mir zu viel Malz, aber das ist wirklich eine tolle Entwicklung. Und ich dachte, hättest du mir das nicht gesagt, hätte ich auch gesagt, ich hätte mich im Laufe der Zeit an den Geschmack gewöhnt, aber ich glaube, das tritt wirklich in den Hintergrund. Großartig.
Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian
und Jan. Bis zum nächsten Mal.